Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Gunter Gebauer, Philosoph, Linguist und Sportwissenschaftler. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sortieren die Themen dieses Tages. Dazu gehört der schreckliche Verdacht, dass der Absturz der Boeing über dem Iran ein Abschuss gewesen sein könnte, wenn auch ein versehentlicher. Darüber werden wir sprechen. Aber zum Beispiel auch über ein rundes Jubiläum einer Partei, die eigentlich gar keine Partei sein wollte. Und so klang zum Beispiel einer der ersten Wahlwerbespots in den 80er Jahren.
Opa, warum sind die Fische tot?
Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat.
Wer hat dir das gesagt?
Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
Aha, die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt, jetzt seit 40 Jahren. Heute feiert die Partei den 40. Geburtstag. Herr Gebauer, was ist man mit 40? Wo steht man da? Kommt das Beste erst noch?
Ich würde sagen, das kann ein Höhepunkt werden, wenn Sie mal denken. Andere Parteien nach 40 Jahren, denken Sie mal an die CDU, das war zweite Hälfte 80er Jahre, haben die ihr 40. Jubiläum gefeiert. Mhm. Das heißt in der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, glaube ich.
Okay, also Sie haben das Wort schon in den Mund genommen, Kanzlerschaft. ja. Mit 40 kann natürlich auch eine Midlife-Crisis kommen, aber sieht im Moment gerade nicht so aus.
Ist nur bei Männern so.
Okay, kategorisieren wir die Grünen vor allem als weibliches Phänomen? Nein, wahrscheinlich nicht. Interessant ist übrigens, 40, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, auch mit Kolleginnen und Kollegen im Newsroom. Man darf erst ab 40 Bundespräsident werden in Deutschland, sieht die Verfassung vor. Ja, ja, weil man irgendwie vermutet, ab dann hat man diese Reife erreicht. Kleiner Funfact noch, die Enkelin in diesem Wahlwerbespot heißt übrigens, das kommt später raus, Annegret. Wir hatten einen kurzen Verdacht, haben das recherchiert, es ist nicht Annegret Kramp-Karrenbauer. Blick auf die Themen dieses Tages und ein großes Thema ist der schreckliche Verdacht, dass der Absturz der ukrainischen Boeing am Mittwoch nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, sondern möglicherweise ein Abschuss war, möglicherweise durch eine iranische Rakete. Dieser Verdacht beruht auf Geheimdienstinformationen, beispielsweise von kanadischen Diensten, die Signale verzeichnet haben, dass Boden-Luft-Raketen kurz vor der Flugzeugkatastrophe gestartet sein sollen. Es gibt ein Video, das die New York Times veröffentlicht hat, das ein Objekt zeigt, das mit hohem Tempo nahe Teherans aufsteigt, ehe es dann zu einer heftigen Explosion kommt. Gunter Gebauer, es kommt dazu, dass dieser Absturz ja just an dem Tag war, an dem Morgen war, als der Iran Ziele im Irak angegriffen hat mit Raketen. Und interessanterweise gab es an dem Mittwoch selbst eine fast schon bemerkenswerte Zurückhaltung bei Politikern, aber auch bei Medien, das eine mit dem anderen zusammenzudenken, obwohl sicher ganz vielen dieser Gedanke durch den Kopf ging, das könnte zusammenhängen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Na, ich nehme an, dass die Unsicherheit sehr groß ist, und zwar auf allen Seiten. Das ist ja auch auf amerikanischer Seite so, dass Trump, der ja gerne so etwas rausposaunen würde, sehr vorsichtig war mit seinen Worten. Ich war ganz überrascht über die maßvolle Reaktion seiner Seite, genauso auf der Seite der Iraner. Auch dort wurde gesagt, das ist logisch, dass das nicht von uns gekommen sein könnte und so weiter. Das ist wissenschaftlich bewiesen, was natürlich Quatsch ist. Nichts ist wissenschaftlich bewiesen.
Wissenschaftlich bewiesen auch mit dem Hinweis, dass ja viele andere Flugzeuge auch im Luftraum gewesen seien zu dem Zeitpunkt, ja, und denen ja nichts passiert sei. Ja. Das ist die iranische Argumentation.
Ja, das spricht ja nur gerade für einen Raketenabschuss. Ja. Die Raketen sind russischer Herkunft. Die haben sich ja schon einmal bewährt bei dem Abschuss der MH17 2014, eine malaysische Verkehrsmaschine über der Ostukraine abgeschossen. Also hat man das auch schon mal erlebt, wie so etwas geht. Und das Team, das damals die Untersuchung geführt hat, wird jetzt offenbar auch nach Teheran eingeflogen, um die Untersuchung dort aufzunehmen. Das ist ja zumal ein guter Zug, der da im Augenblick zu sehen ist.
Dass der Iran auch sagt, kommt her, untersucht das. Man muss dann natürlich schauen, wie sehr diese Untersuchungen dann auch wirklich zugelassen werden, möglicherweise behindert werden. Es liegt so viel nahe. Das sagen eben auch die Geheimdienste, die da ermitteln, die sagen, naja, wenn man gerade einen Angriff gestartet hat auf ein anderes Land, muss man damit rechnen, dass sozusagen Gegenangriffe kommen, dass deswegen die Boden-Luft-Raketensysteme aktiviert waren. Alles, wie gesagt, Spekulation im Moment. Insofern müssen wir da wahrscheinlich, glaube ich, auch gar nicht weiter spekulieren. Nein. Hier aus der Ferne. Aber ein Gedanke, der mich dann umtreibt, wenn wir solche Situationen haben, und Sie haben hingewiesen auf die Situation damals in der Ukraine, muss es nicht eigentlich fast schon einen Automatismus geben, dass der zivile Luftverkehr sofort eingestellt wird, wenn sowas losgeht, Raketenangriffe und dergleichen?
Das ist er ja zum Teil. Also die deutsche Lufthansa hat ihre Maschinen umkehren lassen. Ich weiß nicht, ob der Luftverkehr jetzt wieder regulär eingeführt ist, aber mehrere internationale Gesellschaften haben die Flüge nach Teheran gestrichen. Das ist sicher auch eine gewisse Gefahr für das Regime in Iran, dass sie aus dem internationalen Luftverkehrsabkommen ausgeschaltet werden können. Deswegen müssen sie auch eine internationale Untersuchung zulassen. Sie müssen eine Untersuchung zulassen von einerseits der Ukraine, dann von den Staaten, deren Staatsbürger in der Maschine zu Tode gekommen sind, und von der Herstellerfirma, das heißt Boeing. Da muss also auch ein amerikanisches Team dabei sein. Und genau das wird jetzt passieren. Also das ist eine sehr komplexe Situation mit sehr vielen Augen und sehr vielen Beobachtern und Fachleuten. Ich glaube, da wird eine ganze Menge noch herauskommen. Außerdem sind die Flugschreiber gefunden worden, die Black Box wird ausgewertet. Das soll jetzt nicht nach Amerika gegeben werden. Gut, das kann man vielleicht sogar noch verstehen. Aber da wird man hoffen, dass es ein neutraler, verlässlicher Beobachter sein wird, der die Black Box öffnen wird.
Und der dann diese Frage beantworten kann, war dieser Absturz des Flugzeugs der Boeing am Mittwoch, war es ein technischer Defekt, war es ein Abschuss, wobei man auch an dieser Stelle dazu sagen muss, alle gehen davon aus, auch die Amerikaner, dass, wenn es so gewesen sein sollte, dass es kein iranischer Plan war, das zu tun, sondern ein tragisches Versehen, obwohl dieser Begriff da fast schon ein bisschen zu harmlos klingt, Versehen.
Ja, Versehen ist harmlos. Es ist aber Irrtümer, die in Kriegsgebieten, und das ist ja eines, wo gerade ein Raketenabschuss in Richtung Irak gestartet worden war, stattgefunden hat. Was mich skeptisch macht der iranischen Position gegenüber, ist die Nachricht, die von der Luftfahrtbehörde OI gegeben wurde, nämlich dass der sogenannte Transponder kurzfristig ausgefallen ist. Transponder sind Systeme, die anzeigen, dass ein Verkehrsflugzeug unterwegs ist. Und es wurde ja immer gesagt, die Iraner haben diese Position eingenommen. Wir können das gar nicht abgeschossen haben, weil die Verkehrsmaschinen ja gekennzeichnet sind durch Transponder-Signale. Und nun sieht man, das ist kurz vorher ausgefallen. Also das kann natürlich sein, dass es da eine Verkettung von unglücklichen Umständen gegeben hat.
Günter Gebauer, emeritierter Professor für Philosophie und Soziologie des Sports an der Freien Universität Berlin, hier heute bei uns zu Gast. Danke bis hierhin. Günter Gebauer ist zu Gast, ein Mann mit verschiedenen inhaltlichen Leidenschaften, sei es Wittgenstein und sprachphilosophische Fragen, sei es der Sport, die Poetik des Fußballs, darüber haben Sie mal ein Buch geschrieben. Mhm. Dann gibt es die Leidenschaft für Frankreich, da verbringen Sie viel Zeit in Ihrem Leben. Ja. Normalerweise sage ich jetzt mal dazu, ich habe gehört im Vorfeld, Ihre nächste Reise, die Sie geplant hatten nach Frankreich, die haben Sie abgesagt. Ja. Keine Lust auf Streik.
Keine Lust auf Streik, ich kenne das ein bisschen in Frankreich, das ist eine Situation, die kann auch sehr euphorisierend wirken, weil da wirklich eine großartige Stimmung ist manchmal. Und wenn man Sympathien hat für die Streikenden, dann wird man irgendwie ein bisschen transportiert dabei. Aber man wird nicht transportiert von den öffentlichen Transporten. Das heißt, U-Bahn fährt nicht, RER fährt nicht, keine Busse fahren, man kriegt kein Taxi und man muss alles zu Fuß machen. Das geht in Paris, das ist keine riesen Ausdehnung, aber wenn man bestimmte Ziele hat, bestimmte Museen, Theater und so weiter und so weiter besuchen möchte, dann wird das sehr, sehr hinderlich.
Ich frage gleich mal, wie Ihre Sympathien für diesen Streik sind. Dieser Streik, der sich ja entzündet an der Rentenreform, die Regierung von Emmanuel Macron, von Edouard Philippe plant. Heute gibt es einen erneuten Gesprächsversuch zwischen Regierung und Gewerkschaften. Bevor wir also darüber reden, hören wir, was die Kernpunkte der geplanten Reform sein sollen. Zusammengefasst hat das Magdalena Neubig.
Präsident Macron will die bislang 42 französischen Rentenkassen zusammenlegen und stattdessen ein einheitliches System nach Rentenpunkten einführen. Außerdem soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Diese Pläne treffen auf enormen Widerstand bei den französischen Gewerkschaften. Die eher linke Gewerkschaft CGT möchte die Rentenform an sich verhindern. Die gemäßigte Gewerkschaft CFDT ist strikt gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, zeigt sich aber offen für Gespräche, wie das französische Rentensystem alternativ finanziert werden könnte. Denn die Rentenkassen haben ein Milliardendefizit. Aktuellen Umfragen zufolge ist mehr als die Hälfte der Franzosen gegen die Rentenreform. 43% geben der Regierung die Schuld am derzeitigen Dilemma, 28% den Gewerkschaften. Seit heute Morgen sitzen Vertreter der Regierung sowie der Gewerkschaften erneut zu Verhandlungen zusammen. Premierminister Edouard Philippe möchte möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen, da die Reform bereits im Februar in der Nationalversammlung besprochen werden soll.
Also, darum geht's, Günter Gebauer. Und man könnte jetzt aus Agenda 2010 gebeutelter deutscher Perspektive denken, echt jetzt?
Ja, weil die Agenda 2010 geht natürlich viel weiter als die Reformpläne in Frankreich. Aber in Frankreich ist es ein ganz großes Sakrileg, wenn man das Renteneintrittsalter verändert. Ein Freund von mir sagte mir, die Rente ist gleichbedeutend für die meisten Franzosen mit Freiheit. Mhm. Endlich frei sein. Und darauf freuen sich alle. Also nicht, dass sie gar nicht arbeiten wollen oder so, aber sie wollen das Gefühl haben, jetzt bin ich diese Fron des Arbeitens los und kann meinen Hobbys oder meinen Leidenschaften und so weiter nachgehen. Mhm. Das scheint da sehr ausgeprägt zu sein.
Haben Sie jetzt die Frage, haben Sie Verständnis dafür? Haben Sie die Sympathien, die Sie möglicherweise bei dem einen oder anderen Streik auch schon mal hatten in Frankreich oder hier eher nicht?
Zuerst nicht, weil ich von der deutschen Situation ausgegangen bin. Sie haben es ja schon gesagt, 2010 haben wir alle mitbekommen und das hat ja sehr viel Ärger in Deutschland ausgelöst und Verwerfungen und die SPD zahlt dafür bis heute eigentlich von einigen Reformen, die sie damals sozusagen ihren Wählern eingebrockt hat. Ich habe dann sehr ausführlich mit französischen Freunden gesprochen und da hat sich meine Meinung etwas geändert. Die Rentenreform ist offenbar grauenhaft schlecht kommuniziert worden und da wusste die linke Hand nicht, was die rechte tat. Also ein Beispiel, das Renteneintrittsalter, nein, und die überhaupt die Rentenreform für Lehrer und Hochschullehrer wurde ausgehandelt von dem Präsidenten oder besprochen von dem Präsidenten mit Vertretern der gemäßigten linken Gewerkschaft CFDT. Das ist überhaupt die Gewerkschaft, an die er sich halten kann. CGT ist eigentlich nicht zu erreichen für ihn. Das ist eine linke, eher ins Kommunistische tendierende Gewerkschaft und mit ganz harten Forderungen und Positionen. CFDT hat andere Positionen, mit denen kann man reden. Das ist ihm offenbar gelungen. Und er hat eine Rentenreform besprochen mit der CFDT. Dann hat Edouard Philippe seine Rentenreformpläne veröffentlicht. Und da stand dann plötzlich drin, dass das Renteneintrittsalter um 2 Jahre verlängert wird.
Also das war vorher nicht.
Und das war natürlich, wurde als ganz großer Affront angesehen. Das heißt, der Präsident verhandelt mit der Gewerkschaft und der Premierminister nimmt die Verhandlungsergebnisse und haut da noch ein zusätzliches Minus drauf. Das heißt also, die Lehrer und Hochschullehrer und so weiter verlieren nochmal 2 Jahre. Sie müssen die 2 Jahre länger arbeiten. Aus deutscher Perspektive würde man sagen, naja, dann arbeitet man eben ein kleines bisschen länger. Das sehen die Franzosen eben anders. Mhm. Und vor allen Dingen fühlten sich die Gewerkschaften über den Tisch gezogen, weil nach dem fertigen Ergebnis hinterher nochmal Veränderungen eintraten.
Und dann das ist ja möglicherweise,
haben sie die Verhandlung verlassen.
Ja. Wir haben ja hier schon an mancher Stelle sehr positiv über Emmanuel Macron gesprochen. Ja. Mittlerweile ahnt und sieht man an verschiedenen Stellen, dass das immer wieder ein Problem auch seines Regierungsstils, auch das seiner Mannschaft ist. Interessant bei dieser Reform, es gibt ja 2 Teile, haben wir jetzt stichwortartig gehört. Im Prinzip die Vereinheitlichung dieser sehr vielen unterschiedlichen Rentenkassen, dass im Prinzip alle in ein System einzahlen. Da müssten eigentlich auch, wenn man das mal übersetzt auf deutsche Verhältnisse, auch alle eher linken Beobachter jubeln. Das ist im Prinzip eine Art Bürgerversicherung, die er sich vorstellt. Ne?
Genau, mit Punkten.
Und da würde er wahrscheinlich, da haben ja auch die Gewerkschaften signalisiert, gehen wir mit.
Das kann man machen,
Ob jetzt die Vertreter der Lokführer mitmachen, weil die müssten dann vielleicht auch sich verabschieden von Rente mit 52, 53. Mhm. Denn das ist ja auch so eine Besonderheit, die ja immer wieder gerne zitiert wird. Aber würden Sie sagen, okay, dann macht man lieber erstmal das eine und verschiebt diese sehr umstrittene Erhebung des Renteneintrittsalters in Frankreich, wäre politisch wahrscheinlich der kluge Weg.
Ja, man macht einen Zeitplan zusammen mit den Betroffenen. Das hätte man eigentlich erwartet, das ist nicht geschehen.
Aber die Betroffenen, also das ist ja das berühmte Bild der Frösche, mit dem man verhandelt über die Austrocknung des Sumpfes. Also es ist ein Verlust von Freiheit, wie Sie es beschrieben haben.
Ja, aber ein geringfügiger, man kann ja vielleicht sagen, man kann ja argumentieren. Die Lebensdauer hat sich deutlich verändert, man lebt viel länger, es geht vielleicht etwas, je nach Beruf natürlich, etwas fitter in den Ruhestand, man ist nicht abgearbeitet und abgewrackt und kann nichts mehr anderes tun, außer im Garten sitzen. Also die ganze Lebensverhältnisse und die Bedingungen der Menschen haben sich ja sehr stark verändert. Das kann man alles diskutieren, wird aber nicht gemacht in Frankreich. Und da kann man sehen, dass dieses System, was man dafür braucht, nämlich organisierte Gewerkschaften, die sehr viele der Betroffenen auch wirklich unter sich vereinen oder hinter sich vereinen und eine Regierung, die bereit ist, über solche Dinge zu argumentieren und sich verständlich zu machen und auszuhandeln, was man verändern kann und was man gibt, positiv für Veränderungen. Das kann man ja auch so sehen, dass die Lokführer zum Beispiel irgendetwas bekommen dafür, dass sie etwas länger arbeiten und so weiter. Mhm. Das muss man eben aushandeln. Das geschieht nicht in Frankreich. Das sind immer konfrontative Geschichten.
Wie wird das denn jetzt ausgehen? Also es gab ja verschiedene Präsidenten, Jacques Chirac war einer nach ihm, Nicolas Sarkozy, die versucht haben, größere Sozialreformen zu machen, am Ende letztendlich immer gescheitert sind. Glauben Sie, das scheitert diesmal am Ende auch wieder?
Da bin ich nicht ganz so sicher. Also Chirac und Sarkozy sind angetreten als Hardliner. Deswegen wurden sie auch gewählt, weil sie dann Ärmel hochgekrempelt haben und sagen, so jetzt aber los und wir schaffen das. Und
schöner Satz.
Ja, genau. Nach ein, zwei Monaten Streik haben sie gemerkt, da kommen sie nicht durch. Und dann haben sie Angst gehabt, dass sie die Wählerstimmen verlieren. Dann war auf der anderen Seite das rechte Spektrum, rechtsextreme Parteien, Le Pen, jetzt Marine Le Pen, die schon winkt und so weiter. Und dann sind sie eingeknickt und es hat keiner von den Hardlinern, von den entschlossenen bürgerlichen Präsidenten irgendeine Reform durchbekommen. Jetzt sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Es ist so, es sind sehr wenige Franzosen gewerkschaftlich organisiert. Die Gewerkschaften haben sehr wenige Mitglieder und sie haben vor allen Dingen keine Streikkasse. Das bedeutet, wenn sie streiken, die Leute, dann zahlen sie aus eigener Tasche.
Genau, sie verdienen in dem Fall dann einfach kein Geld.
Verdienen kein Geld. Das geht einen Monat, es geht jetzt zwei Monate und man wird sehen, ob sie über drei oder vier Monate noch hinwegkommen. Es kann sein, dass ganz kühl damit kalkuliert wird von Seiten der französischen Staatsführung, dass sozusagen der Sumpf, wie sie sagen, der für die Frösche austrocknet. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, sagen wir lieber, dass den Arbeitnehmern das Geld ausgibt und sie aus reiner Not an den Verhandlungstisch zurückkehren oder sich jetzt diktieren lassen, was die Rentenreform sein wird. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Marine Le Pen hat schon gewinkt und hat gesagt, in zwei Jahren sind Präsidentschaftswahlen, ich trete an und mein erstes Programm ist, ich mache das alles wieder rückgängig.
Was es geben soll, und das ist unser nächstes Thema, türkische Schulen. Die Süddeutsche Zeitung hat davon berichtet heute, dass die Regierung in Berlin und Ankara offenbar verhandeln über die Einrichtung von türkischen Schulen in Deutschland, analog zu den drei deutschen Schulen, die es bereits in der Türkei gibt. Mein Gast heute, der Philosoph Gunter Gebauer, zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Sebastian Engelbrecht, der die ersten Hintergründe recherchiert hat. Was genau ist denn da geplant?
Ja, die Schulen sollen in Berlin, Köln und Frankfurt am Main entstehen, entsprechend, wie Sie schon gesagt haben, den deutschen Schulen, die es gibt in Ankara, Istanbul und Izmir. Und Anlass für diese Verhandlungen zu diesem Thema, die jetzt geführt werden zwischen Ankara und Berlin, war die vorübergehende Schließung der deutschen Schule in Izmir. Das war schon im Sommer 2018. Damals kam die Polizei, kamen Vertreter des türkischen Erziehungsministeriums und sagten dem Schulleiter, hier die Schule ist illegal, die muss geschlossen werden. Und das Ziel dieses Vorgehens der türkischen Behörden war, auf ein mangelndes Gleichgewicht hinzuweisen. Die Regierung Erdogan will eben entsprechend zu den Schulen, die die Deutschen in der Türkei betreiben, dass auch die Türkei in Deutschland Schulen betreiben kann. Und deshalb wird jetzt verhandelt, das Auswärtige Amt und Vertreter der Bundesländer verhandeln oder handeln ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bildungsbereich, insbesondere im Schulbereich, gegenwärtig aus.
Das klingt jetzt erstmal sachlich, harmlos, vernünftig, aber es gibt auch Kritik daran.
Das Problem ist, an den deutschen Schulen in der Türkei werden die Schüler nach deutschen Lehrplänen unterrichtet. Sie können dort deutsche Abschlüsse machen, auch türkische, aber im Prinzip gelten da die deutschen Richtlinien. Und nun besteht natürlich die Sorge unter deutschen Bildungspolitikern, die Türkei könnte ähnliche Rechte auch für ihre künftigen Schulen hier in Deutschland fordern. Zum Beispiel der FDP-Bundestagsabgeordnete Peter Heidt, der hat eine kleine Anfrage schon angebracht zu dem Thema, eingebracht im Bundestag, der befürchtet, dass Erdogan auch auf diese Weise versuchen könnte, in Deutschland Einfluss zu nehmen auf die türkische Community, ein weiteres Einfallstor sozusagen sucht, diesen Einfluss auf die türkischstämmigen Menschen in Deutschland auszuüben. Und auch in den Bundesländern melden sich Skeptiker, zum Beispiel das baden-württembergische Kultusministerium ließ verlauten, der Entwurf des Abkommens enthalte zahlreiche ungeklärte Punkte, bei denen man rechtliche Bedenken habe. Wer in Baden-Württemberg eine Schule gründe, der müsse sich an die Regelungen des dortigen Privatschulgesetzes halten und das soll eben auch Erdogan tun.
Ich schaue jetzt gerade in Richtung Gunter Gebauers und habe gerade schon versucht, eine Reaktion in ihrem Gesicht abzulesen, ist mir nicht gelungen.
Ich kann die aber geben.
Ja, das glaube ich. Ich gebe ihm einen Gedanken mit, weil wenn es im Prinzip so nach dem Vorbild wäre, wie das offenbar in der Türkei ist mit den deutschen Schulen, also wenige Schulen, wahrscheinlich auch für Diplomatenkinder, für andere, wo man sagt, das ist sinnvoll, dann wüsste ich auch nicht, was das größte Problem sein sollte, wenn man auch in Deutschland ähnliche Einrichtungen hat. Wäre natürlich aber problematisch, wenn das auf einmal das Schulmodell wird für die deutsch-türkische Community in Deutschland.
Ja, aber davon kann ja nicht die Rede sein. Also zunächst einmal ist es ja ganz und gar fair, dass man den Türken auch die Gelegenheit gibt, drei Schulen in Deutschland zu öffnen und das würde unterhalten werden dann von deutscher Seite, das ist nach deutschem Schulrecht so, und zwar von den Ländern. Das heißt, da müssen also die drei Länder, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin, mit entscheidend daran beteiligt werden und es gelten deren Gesetze, deren Schulgesetze. Und an diese Schulgesetze wären diese Schulen natürlich auch gebunden. Und die Schulaufsicht würde auch von diesen Ländern durchgeführt werden. Das heißt, da gibt es also eine ganze Menge Checks and Balances in dieser Angelegenheit. Da können die Türken dann nicht irgendwelche Dinge importieren nach Belieben und Propaganda für ihren Präsidenten machen, sondern das Ganze wäre dann nach deutschem Schulrecht zu organisieren. Und nach dem deutschen Schulrecht kann man politische Propaganda an Schulen eben nicht machen. Das geschieht auch den anderen Schulen nicht. Wir haben ja auch andere Schulen. Wir haben französische Schulen. Und mein Sohn ist hier in Berlin auf die französische Schule gegangen. Und da wurde natürlich keine Propaganda für den französischen Präsidenten gemacht. Der Lehrplan
für
war
die Rentenreform.
Ja. Der Lehrplan, das ist strikt außen vor in den Schulen. Ja. Also der Lehrplan war allerdings französisch, sodass auch jederzeit hätte, was er auch gemacht hat, in Frankreich zur Schule gehen können. Und dort dann, in Frankreich ist das ja alles zentralistisch organisiert. In der Türkei, nehme ich an, ist es auch zentralistisch organisiert, weil die das französische Modell haben. Dann kann man dann jederzeit wechseln vom Ausland ins Inland und kann dann die Kinder dort weiter beschulen lassen.
Ja. Aber Herr Gebauer, die Türken könnten natürlich auf dieser Grundlage auch fordern, dass an den deutschen Auslandsschulen in Izmir oder in Ankara dann das türkische Schulrecht gilt.
Ja, das wäre doch eigentlich nur fair. Das hört sich nicht gut an für uns, aber wenn man schon sagt, bei uns gilt das deutsche Schulrecht auch für türkische Schulen, dann müsste man den Türken ja die Möglichkeit geben, zumindest ihr Schulrecht auch den deutschen Schulen gegenüber geltend zu machen. Dann müsste man gucken, was für ein Schulrecht sie haben. Das ist ja alles Verhandlungssache.
Genau. Das ist das Stichwort. Das ist Verhandlungssache. Und das Gute daran ist ja, dass man offenbar in Gesprächen ist und dass es nicht irgendwie still und an den jeweiligen Behörden vorbei passiert. Ich musste auch gerade denken, wir haben gerade gestern darüber berichtet, die Imam-Ausbildung, die von DİTİB, also von dem türkischen Religionsverband, dem staatlichen, ganz stark ja eben vorangetrieben wird, auch für Deutschland, dass es da jetzt die ersten Imam-Ausbildungen auch in Deutschland gibt. Vielleicht muss man das auch in diesem Sinne verstehen. Wir kommen miteinander ins Gespräch und stellen dann vielleicht auch fest, wo beißen sich denn eigentlich die bildungspolitischen Vorstellungen zwischen zwei Systemen?
Ja, bis jetzt war das ja alles ungeklärt. Deswegen sind die Türken auch interveniert, auf eine sehr undiplomatische Weise, muss man vielleicht sagen. Aber das ist alles ja auch aushandelbar, das Ganze. Es ist nur nie wirklich besprochen worden. Und jetzt ist die Gelegenheit da, das mal auf den Tisch zu bekommen.
Sebastian Engelbrecht, kurze Einschätzungsfrage. Ist das ein Thema, das jetzt abgesehen von diesen Anfragen, die Sie da zitiert haben, noch größere Wellen schlagen wird? Oder glauben Sie, das kriegt man auf dem Verhandlungswege ganz gut hin?
Das kann ich jetzt noch nicht wirklich einschätzen, weil ich den Entwurf nicht kenne. Und ich weiß nicht, welche Konzessionen die deutsche Seite da gemacht hat. Es ist aber jedenfalls sehr auffällig, dass die Kultusministerien der Bundesländer schon sehr grummeln und gesagt haben, die Konzessionen, die da in dem Entwurf gemacht werden, die sind wir nicht bereit zu machen. Das heißt, da kündigt sich an, dass es erhebliche Spannungen geben wird.
Herr Engelbrecht, sind denn die Bundesländer daran beteiligt an den Verhandlungen?
Ja, die Bundesländer und das Auswärtige Amt sind von deutscher Seite beteiligt.
Also immerhin. Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für diese Information. Kleine Zeitreise, jetzt in den Januar 1980. Eine bunte Truppe versammelt sich in Karlsruhe mit historischer Mission.
Zum ersten Mal bietet sich die Chance, die verkrustete Parteienstruktur der Bundesrepublik von innen her aufzubrechen. Da wären wir doch historische Idioten, wenn wir diese Chance nicht ergreifen würden.
Sie haben sie genutzt, diese Chance, die Gründungsmitglied Wolf-Dieter Hasenclever beschwört hat, damals 1980. Sie können heute feiern, die Grünen, ihren 40. Am Abend gibt es den Festakt, 40 Jahre die Grünen, 30 Jahre Bündnis 90, auch das gehört dazu. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, wird sprechen. Gunter Gebauer, was wäre denn der zentrale Gedanke in Ihrem Glückwunsch-Telegramm?
Ja, schlaf nicht ein.
Machen Sie sich Sorgen?
Nein, nicht direkt. Aber es ist ja so, die Partei war ja unglaublich quirlig, kontrovers, mit teilweise widersprüchlichen Botschaften. Das lag eben daran, dass mindestens drei Parteien sich vereinigt haben. Es ging um die Frauenfrage, es ging um die Friedensfrage, es ging um die ökologische Frage. Und das alles musste irgendwie vereinigt werden. Das ging natürlich so ohne weiteres nicht. Und es gab viele Leute, die keinerlei Politikerfahrung hatten, die der Meinung waren, man müsse so auftreten, dass man Leuten irgendwas verbieten sollte, dass man sie deswegen dieses inzwischen schon lange nicht mehr zutreffende Label Verbotspartei, das sagt, glaube ich, heute nur noch die FDP über die Grünen. Das ist ja alles, hat sich alles völlig verändert. Was die Sache damals spannend machte, dass es überhaupt ein Forum gab für diese verschiedenen Meinungen. Die gab es nicht mehr in der SPD, die gab es nicht in der FDP sowieso nicht, auch in der CDU nicht. Und bei den Grünen rumorte es. Am Anfang völlig chaotisch, aber aus dem Chaos kann ja auch was entstehen. Und jetzt allmählich sehen wir ja, wie das entstanden ist, die verschiedenen Fraktionen sich mehr oder weniger, na, aufgelöst kann man vielleicht nicht sagen, aber so miteinander versöhnt haben in einem Projekt, nämlich wir wollen die Macht haben. Das wollten sie früher nicht. Das ist ja auch eigentlich.
Einige wollten es, glaube ich, schon von Anfang an.
Ja,
also aber wenn man so ein paar Protagonisten, ich habe hier noch ein, zwei O-Töne,
ja.
Joschka Fischer oder so, ich glaube, der hatte relativ schnell einen Machtinstinkt.
Ja. Auch. Ja, deswegen ist er auch bis heute über den Grünen auch ein bisschen verfemt.
Ja. Ja. Würden Sie denn, also muss man diese Frage überhaupt stellen oder ist die Antwort klar, dass die Grünen für die Bundesrepublik, für das politische System unterm Strich ein Gewinn waren, dass sie aufkamen?
Ja, natürlich. Es waren ja sehr verkrustete Positionen und es bewegte sich nicht mehr viel. In den 80er Jahren, muss man sagen, war eigentlich die Politik dabei, allmählich einzuschlafen. Wir hatten die bleierne Zeit, wie sie genannt wurde, zu Recht, wie ich finde. Wir hatten diese Angst vor dem Terrorismus, wir hatten die Angst vor der DDR und dann in gewisser Hinsicht auch eine Amerika-Hörigkeit, kann man vielleicht sagen. Keine neuen Ideen, kein großes Projekt in der Gesellschaft. Man wusste eigentlich nicht genau, wohin diese Gesellschaft überhaupt steuern sollte. Und da war natürlich diese Fülle von Vorschlägen, die von den Grünen kamen, zumindest interessant. Mhm. Ich meine, ich habe das immer ein kleines bisschen furchterregend gefunden, weil das alles so durcheinander ging. Aber da allmählich hat sich das ja sortiert. Also die Dogmatiker sind nicht mehr dabei. Die totalen Öko-Freaks haben jetzt eigentlich auch nicht mehr groß was zu sagen.
Und die ganz großen Streitfragen sind auch nicht mehr so präsent. Ich habe hier mal zwei Töne aus der Vergangenheit, zwei Stellungnahmen. Ich glaube, das war der letzte wirklich eigentlich zerreißende Konflikt für die Grünen 1999, die Entscheidung, geht man in diesen Kosovo-Krieg, gerade Regierungsbeteiligung, 98 mit an die Bundesregierung gekommen. Und da gab es einen Mann, der ganz wichtig ist für die Grüne Linke und ganz wichtig war, Hans-Christian Ströbele, der das gesagt hat 1999.
Ich verstehe meine Fraktion nicht, die eine Fraktion ist, die dafür angetreten ist, dass mehr Frieden auf der Welt, die Friedenspolitik machen will. Und sie setzt sich hier hin und ist damit einverstanden, dass, wenn Krieg ist, von deutschem Boden nach 54 Jahren wieder Krieg ausgeht, dass dann darüber hier nicht einmal geredet wird.
Hans-Christian Ströbele, 1999. Ich schicke mal gleich Joschka Fischer hinterher.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr?
Joschka Fischer.
Typische Rhetorik, ja.
Ja, übrigens, ja, kann man, ist ein bisschen breitbeinig immer gewesen, diese Rhetorik, aber ja, manchmal vermisse ich sie.
Ja, sie ist sehr effizient. Also wenn man die Fischerrede gehört hat, die er relativ improvisiert gehalten hat, dann kann man schon sehr beeindruckt gewesen sein.
Vermissen Sie denn auch diese grundsätzlichen Fragen, die da eben auch so offen diskutiert wurden? Weil Sie sagten ja, nicht einschlafen, so als erstes Motto, ist da auch so ein bisschen die Gefahr drin, bei dem großen Marsch durch die Institutionen, um mal Rudi Dutschke zu zitieren, kurz vorm Kanzleramt dann eben auch Ecken und Kanten abzuschleifen?
Ja, ist viel zu viel abgeschliffen worden, viel zu rund geworden. Und das Eckige wird ja auch immer wieder von Medien und inzwischen von den Social Networks und so weiter aufgegriffen und den Grünen um die Ohren gehauen. Das heißt also, das sind Reaktionen ja auch auf ein Publikum, das im Grunde genommen keine schiefe Formulierung und auch keine Zuspitzung verzeiht. Aber es ist bedauerlich, dass solche Diskussionen nicht mehr geführt werden. Ich meine, eine ehemalige Friedenspartei diskutiert, ob sie Kriege will, ob sie Kriege mittragen will, die nicht das UNO-Mandat haben. Das ist doch eine ganz entscheidende Frage.
Ich meine, in gewisser Weise haben sich die Grünen auch und die Friedensbewegung mit den Grünen durchgesetzt, weil so dieser Grund, wenn man es positiv formuliert, Pazifismus, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, warum sterben für Danzig-Haltung, aber gut, nennen wir es mal Pazifismus, der sich sehr breit gemacht hat in der deutschen Gesellschaft und auch in den anderen Parteien.
Ja, alle Grundsätze, alle wesentlichen Grundsätze der Grünen haben sich ja durchgesetzt. Ob das an den Grünen liegt oder ob das in der Zeitentwicklung liegt, das kann man ja offen lassen. Aber natürlich, die Frauenfrage wird überall diskutiert. Es ist nicht möglich, sowas wie Quoten heute lächerlich zu machen. Wir haben die MeToo-Debatte aus den USA, die klar macht, dass in Deutschland sowas Ähnliches auch geführt wird. Also wir haben auch sehr viele Impulse, gerade aus den USA. Die Klimadebatte ist heute sozusagen das zentrale Movens der politikinteressierten Jugend. Und wir haben weitere grüne Themen, die ganz entscheidend von ihnen geprägt worden sind, die heute die Gesellschaft dominieren. Mhm. Bildung, Fortschritt, aber nur in Maßen, eine gewisse Skepsis gegenüber hemmungslosem Konsum und so weiter. Das kommt ja alles aus der linken Bewegung von 1968, das dann im Laufe der Zeit sozusagen in Bächen den Berg runtergeronnen ist. Und heute ist das mehr oder weniger allgemein geworden. Also die Gesellschaft hat sich sehr verändert. hat. Das liegt sicher auch daran, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die in gewisser Hinsicht stärker auf Bildung und Bildungsinhalte achtet, stärker auch sich moralisiert hat. Das war ja in den 80er Jahren irgendetwas Schreckliches und unter Kohl so etwas wie ein moralisches als Argument vorzubringen. Das geht heute alles. Das heute wird so auch darüber über Flugreisen und über Fleischverzehr diskutiert.
Heute ist Freitag, einmal mehr ein Freitag für die Zukunft. Fridays for Future demonstriert vor der traurigen Kulisse dieses Megabrandes in Australien und heute mit einem Schwerpunkt in Deutschland, der damit zusammenhängt. Heute geht es in Deutschland, allen voran in München, gegen Siemens, die nämlich Teil sind eines großen Projektes in Australien. Siemens soll die logistische Infrastruktur, also Schienen und dergleichen, bauen für die dort geplante weltweit größte neue Kohlemine. How dare you, könnte man mit Greta fragen. Ja, wie kann Siemens es wagen, ein solches Projekt heutzutage noch mit voranzutreiben? Wobei diese Frage jetzt natürlich unglaublich moralisch aufgeladen ist, wenn ich sie so stelle, oder?
Man kann sie aber auch ökologisch begründen. Also man kann auch sagen, da wird ein riesenhaftes Kohleabbaugebiet erschlossen von einem indischen Konzern, der dort Kohle fördern will, für die Befeuerung heimischer Kraftwerke in Indien. Und zwar mit riesenhaften Tonnagen. Sie brauchen eine Bahnlinie über etliche, ich glaube über 1000 oder mehr als 1000 Kilometer, bis in die Nähe des Great Barrier Reefs. Da fängt die Sache natürlich an, auch richtig weh zu tun. Das ist ohnehin ein gefährdetes Gebiet. Das ist das größte, wahrscheinlich interessanteste Gebiet für Meeres- und Ozeanografie im Norden von Australien, das ohnehin schon durch fahrende Tanker und Ähnliches immer weiter gefährdet wird. Ein Korallenriff von unglaublichen Ausmaßen, aber auch im Grunde genommen sowas wie ein ökologisches Weltkulturerbe, kann man sagen. Und da wird jetzt ein Hafen ausgebaggert, um diese ganze Kohle nach Indien, vielleicht auch nach China, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall nach Indien zu transportieren. Das ist schon ein gigantisches und furchterregendes Projekt, muss man sagen.
Also verstehe ich Sie richtig, Sie sagen, Siemens zieht euch da zurück.
Ich glaube, wenn Sie klug wären, sollten Sie das machen. Also Herr Käser hat ja schon angekündigt, dass er sich heute mit zwei Vertretern, mit Luisa Neubauer und Nick Holber von Fridays for Future treffen wird. Und da muss er sich, ich sag mal sagen, warm anziehen, weil die argumentieren wirklich sehr gut und sehr scharf und nicht unbedingt nur moralisch, sondern es geht eben tatsächlich auch darum, dass man in dem Fall bestimmte Gefahren für Australien ohnehin, aber auch für Indien und für das Weltklima auf diese Weise voranbringt.
Ich habe einen lachenden Gunter Gebauer hier an meiner Seite, emeritierter Professor für Philosophie an der FU Berlin. Also dieses Wochenende kein Berghain.
Kein Berghain, nein.
Okay.
Nein, Altersrassismus bei mir sowieso.
Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.